Es ist wieder Zeit für die Programmierbar. Herzlich willkommen zu Folge 63 unseres Podcasts. Wir reden heute über Good Enough Architecture. Das heißt, wie viel Fokus sollte man auf die Architektur legen in Softwareprodukten? Das tun wir heute wieder mit einem Gast und keinem geringeren als Stefan Tilkoff. Schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung.
Du bist Geschäftsführer einer Firma, die heißt InnoQ und bist Berater letztendlich für genau diese Fragen, nämlich für Softwarearchitektur. Und ihr beratet viele Firmen, wie sie denn dieses große Thema angehen. Bevor wir gleich einsteigen, einmal noch begrüßen von unserer Seite den Fabi, der auch wieder dabei ist.
Hello.
Und Jojo, den wir auch zugeschaltet haben.
Hi.
Meine Wenigkeit ist Dennis. Da wir auch wieder auf YouTube live sind, wir freuen uns auf eure Fragen. Falls ihr zwischendurch irgendwas wissen wollt, dann könnt ihr jederzeit gerne kommentieren und wir versuchen, die Fragen möglichst live und zeitnah einzubauen.
Ich habe ja gleich am Anfang, ich war ja, Stefan, als ich auf eurer Seite von InnoQ war, habe ich mal ein bisschen geguckt, was sind denn eure Success-Stories und habe als eine Success-Story mal direkt Vorwerk und Thermomix rausgegriffen, weil meine Freundin und ich, das ist jetzt schon sehr spießig auf jeden Fall, aber seit ein paar Monaten hier stolzer Besitzer eines Thermomix sind, da war ich natürlich ganz angetan, habe mir zuerst die Architektur des vom Thermomix angeschaut. Bitte, wer weiß, vielleicht wird es ja heute ein Referenzbeispiel bei Sachen, wo wir über gute Architektur reden, wie man das so, wie wir es bei Vorwerk und Thermomix gemacht hat, interessiert mich auf jeden Fall brennt. Also funktioniert bisher übrigens sehr gut bei mir. Ich habe noch keine Ausfälle gehabt. Von daher ist vielleicht ein guter Einstieg.
Nur vielleicht die Vorwarnung, da muss ich immer total aufpassen, weil eigentlich darf ich nur genau das sagen, was in dieser Case Study drinsteht. Wie bei allen Kunden, bei denen man sowas veröffentlicht, ist das
ja klar.
Durch die Presseabteilung und wen auch immer freigegeben. Und wenn ich da ein Wort mehr sage, dann werde ich enthauptet morgen hier vor dem Büro wiedergefunden.
Ja, das glaube ich. Also wollte einfach nur mal das Feedback geben, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut mit der Architektur bisher. Funktioniert alles gut, muss gar nicht so schlecht sein.
Ist ja die Frage, ob man dafür gute Architektur braucht oder ob man
das stimmt.
Solche Applikationen auch ohne gute Architektur auf die Beine gestellt bekommt. Kannst du, Stefan, für uns mal vielleicht definieren, was überhaupt der Begriff Architektur bedeutet im Softwareumfeld? Also welche Parts von der Softwareentwicklung zählen in diesen Block Architektur?
Also ich glaube, es gibt bestimmt viele tausend Definitionen davon, was Softwarearchitektur ist. Es gibt eine relativ bekannte Website in der traditionellen Software-Architektur-Community. Das ist die vom SEI, vom Software Engineering Institute, einer amerikanischen Uni. Und die haben das mal gesammelt. Also da gibt es irgendwie so hunderte von kontribuierten Software-Architektur-Definitionen. Und es gibt so ganz formale, also so rein formal sagt man, das sind die wichtigen Entwurfsentscheidungen in einer Systemkonzeption, einer Systemarchitektur, also die Elemente, die Beziehungen zwischen diesen Elementen und die Regeln, die bestimmen, wie sich diese Dinge weiterentwickeln, die Grundprinzipien, denen das Ganze unterliegt. Relativ formal, das ist sogar irgendwann in so einen ISO-Standard reingekommen. Und es gibt aber auch welche, die sagen, finde ich eigentlich ganz gut, stammt, glaube ich, von Grady Booch, das ist das, was teuer ist, wenn man seine Meinung dazu ändert.
Sehr gut.
Ich sage mal das immer gerne, also es ist eigentlich das, was die Leute, die irgendwie sich Architekten oder Architektinnen schimpfen, für wichtig genug erachten, um sich damit zu beschäftigen. Also es ist eine sehr persönliche Sache. Ja. Manche Leute stellen Dinge in den Mittelpunkt, die ich vielleicht als Detail betrachten würde, und die halten vielleicht Dinge für irgendwelche Implementierungsdetails, die ich ganz wichtig fände. Aber eine Sache finde ich immer sehr, sehr wichtig, die sage ich immer, das muss ich vielleicht auch noch gerade ergänzen, weil das sonst immer so falsch rüberkommt. Also wir als Firma machen ganz viel Softwarearchitektur, aber wir machen noch viel, viel mehr Softwareentwicklung. Also wir sind so 20% Berater und 80% Entwickler und Entwicklerinnen, weil wenn man immer nur darüber redet, wie es wäre, wenn man mal was bauen würde, ist das ein bisschen langweilig. Also wir bauen das Zeug auch. Und ich finde, Softwarearchitektur ist eben nicht nur eine Beschreibung. Also manche Leute haben so dieses Bild, Softwarearchitekten machen so große Diagramme, die dann wandfüllend ausgedruckt werden und die man dann bestaunen kann, die aber faktisch niemanden wirklich interessieren. Das finde ich genau die falsche Sicht. Architektur ist das, was das System hat. Also das hat auf jeden Fall eine Architektur, ob ich will oder nicht, ist total egal. Das hat eine und die ist vielleicht gewollt und vielleicht zufällig entstanden und vielleicht gut und vielleicht schlecht und vielleicht nützlich und vielleicht nicht. Das kann man alles diskutieren, aber es hat auf jeden Fall eine. Es gibt kein System ohne Architektur, was auch klar ist, genauso wie es kein Haus ohne Architektur gibt, gibt es eben auch kein Software-System ohne Architektur.
Okay, also sozusagen irgendwas, was Architektur ist ja klar. Das heißt, wenn ich mich für keine Architektur im Vorhinein entscheide, meine Software hat am Ende eine Architektur dadurch, dass ich sie baue und in einer gewissen Weise baue, dann sind das vielleicht Entscheidungen, die ich auf dem Weg treffe und mir nicht vorher geplant sind, aber irgendwie muss ich diese Entscheidung ja treffen, ob die vorher groß geplant sind als Bild oder ob die im Kleinen, sobald ich meine erste Zeile Code schreibe, entschieden werden, ist eigentlich egal, aber eine Architektur kommt am Ende raus.
Genau, und ich würde sagen, das, was du gerade gesagt hast, zeigt auch die Bandbreite von Möglichkeiten, die man auf denen man diesen Weg sozusagen gehen kann. Man kann rein theoretisch absolut versuchen, am Anfang alles komplett durchzuplanen und das alles vorher festzulegen, theoretisch, und dann genau das bauen, was man vorher festgelegt hat. Meine Erfahrung ist, es klappt nicht, da kommt Mist raus. Man kann genauso gut sagen, ich denke überhaupt nicht nach, ich lasse einfach mal was auf mich zukommen, ich fange einfach an zu hacken und guck mal, wo es mich hinführt. Meiner Erfahrung nach funktioniert das auch nicht. Sondern es ist irgendwas in der Mitte und das muss man eben abstimmen und das kommt sehr, sehr, das ist Standardberaterspruch, es kommt ganz drauf an, je nachdem, in was für einer Situation man ist, was das für eine Sorte System ist, die man da baut und mit was für Menschen man dieses System baut und was da für Anforderungen gelten, wie lange das Ganze dauert, wie groß das Ganze ist und vielleicht was es für eine Kritikalität hat, also ob da irgendein Programm abstürzt und irgendwie Abort, Cordump oder Null Pointer Exception sagt oder ob ich einen nuklearen Super-GAU auslöse, möchte ich vielleicht auch anders vorgehen. Also man muss das sehr abgestimmt auf die Rahmenbedingungen machen und dann hat man irgendwo zwischen diesen beiden Extremen den richtigen Weg, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, ich meine, aber das ist was wir, glaube ich, auch am liebsten hier in unserem Podcast sagen. So, es kommt drauf an, auch immer, wenn es um Entscheidungen geht, was für eine Technologie wählst du, wenn wir irgendetwas vorstellen, ist das der richtige Weg oder ist das der richtige Weg? Ich glaube, es kommt drauf an, ist einer der wichtigsten Sätze oder so in der Softwareentwicklung. Von daher passt das halt auch auf Architektur. Aber du hast ja so ein bisschen auch in deinem Thema Good Enough Architecture geht darum, was ist denn, also welche Architektur ist denn gut genug? Ich denke mal, da geht es ja einfach stark darum, sozusagen abzuwägen, was du ja gerade meintest. Was ist, wie viel muss ich planen und wie viel entscheide ich denn auf dem Weg? Und wahrscheinlich, vielleicht gibt es denn so ein paar Punkte oder Dinge, die du benennen kannst, so die man typischerweise falsch macht, eben bei diesem, bei dieser Entscheidung. Also ich denke mal, das ist ja etwas, wenn es jetzt halt so ist, kommt darauf an, wird es wahrscheinlich auch sein, wirst du wahrscheinlich in deinen Jahren, wo du jetzt bei InnoQ bist, auch schon viele Punkte gesehen haben, wo sich eben falsch entschieden wurde und kristallisiert sich da irgendwas raus, welche Fallstricke man da eingehen kann?
Ja, also ich glaube schon, es gibt so sich wiederholende Muster-Patterns oder vielleicht eher Anti-Patterns. Also wenn du das irgendwie 3 oder 5 Mal gesehen hast, dann hast du irgendwie das Gefühl, ja, das kenne ich doch schon. Das ist genauso wie da haben die das auch gemacht, dann hat man das Gefühl, man hat so ein wiederkehrendes Muster identifiziert. Und davon gibt es, glaube ich, schon ein paar. Also vielleicht das Offensichtlichste, was wahrscheinlich wirklich jeder kennt, was man auch vom Namen her schon kennt, weil es schon Mustercharakter hat, wäre sowas wie Overengineering. Also ich habe einfach mehr Intelligenz in dieses Thema reingesteckt, als ich hätte tun sollen. Also ich wollte unbedingt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil ich mich selbst verwirklichen wollte, vielleicht weil ich schon immer mal mit Technologie XY spielen wollte, vielleicht weil ich gerade auf einer Konferenz war oder auf einem coolen Podcast gehört habe oder ein YouTube-Video gesehen habe, wo irgendjemand mir eine ganz tolle Technologieoption geschildert hat und die möchte ich jetzt einfach gerne mal ansetzen, weil das ist irgendwie so eine interessante Relation. Ich weiß nicht genau, ob man das verallgemeinern kann, aber aus meiner Erfahrung sind die Leute, die Architekturaufgaben übernehmen, egal ob sie Architekt, Architektin heißen, was auf der Visitenkarte stehen haben, oder ob sie das einfach nur im Team sind, also diejenigen, die die Architekturentscheidungen am ehesten treffen, das sind typischerweise Spielkinder. Insbesondere, wenn sie noch nicht so viel graue Haare haben wie ich. Also das kenne ich von mir selbst, kenne ich von ganz vielen Kollegen, Kolleginnen. Also wenn man mit sowas startet, man ist einfach wahnsinnig voll Tatendrang und möchte einfach Dinge machen. Und man möchte auch spannende und interessante Dinge machen. Und jetzt ist wahrscheinlich, also ihr seid ja in einer coolen Domäne tätig, ne? Aber je nachdem, in welcher Domäne man jetzt unterwegs ist, ist das möglicherweise gar nicht so wahnsinnig spannend, womit man sich da gerade...
Ich komme aus dem Bankenumfeld, also ich kenne auch die langweiligen
Domänen. Ne, also ich persönlich, also auch wieder, ich finde das gar nicht langweilig. Ne? Ich finde, im Bankenumfeld gibt es total viele coole Sachen. Klar. Aber es gibt eben auch sehr viele uncoole. Und wenn du jetzt irgendwie was baust, bei dem du sagst, also ich will mich mit diesem Thema nicht beschäftigen, dann neigt man irgendwie dazu, andere coole Sachen zu finden. In meinen Vorträgen habe ich ab und an mal dieses Bild der generischen Dinge-Maschine. Ja, ich stelle fest, Sachen sind irgendwie langweilig, dann baue ich eine Maschine, mit der man richtig cool langweilige Sachen erledigen kann. Und wenn ich die Maschine einmal gebaut habe, ist der Rest nur noch Konfiguration. Alles wird ganz leicht. Ja, also jeder, der schon mal so was super Generisches gebaut hat, der kennt das. Und das ist so ein schönes Beispiel. Also da baut man einfach ganz, ganz viel Mechanik, ganz, ganz viele tolle Lösungsansätze. Und wenn man am Ende drauf guckt, sagt man, naja, vielleicht hätte es ein bisschen weniger auch getan. Eine meiner Lieblingsgeschichten, es gab mal so eine Zeit, das ist schon wieder ein paar Jahre her, vielleicht so 5, 6, 7 Jahre, da war das Big-Data-Thema das super Hype-Thema, so wie es jetzt vielleicht ML ist. Ne? Also jeder hatte unbedingt Big Data. Und jeder wollte unbedingt Hadoop einsetzen und irgendwelche Cluster-File-Systeme und irgendwelche riesigen Sachen machen, um auch mal so cool zu sein wie Google. Ja? Also auch mal diese schicken Sachen zu machen, die wir alle machen. Und deswegen hatte jeder so ein Ding. Und dann gab es so einen coolen Post, wo jemand wirklich auch sehr gut und sehr schön beschrieben hat, wie er irgendwie so ein großes Dataset bearbeitet und eben erklärt hat, wie man das mit Hadoop macht. Also irgendwie HDFS aufsetzen, also File-System und dann diesen MapReduce-Kram aufsetzen, sodass die Algorithmen zu den Daten wandern und das alles. Also wirklich, es ist echt, das ist ein mühseliges Zeug, was man da macht. Wirklich viel. Hat also gemacht, dauerte ewig lang und hat dann irgendwie die ganze Aufgabe erledigt in, ich weiß es nicht mehr, einer Stunde oder so. Also in einer Stunde parallel auf Endknoten dieses ganze Ding gemacht. Irgendjemand hat diesen Blogpost gelesen und hat einen eigenen Blogpost geschrieben, sowas machte man früher vor Twitter, und hat gesagt, das ist total cool und ich will den auch gar nicht angreifen, der das gemacht hat. Ich will nur mal zeigen, wohin es führen kann, wenn man das auf die falsche Größe des Datasets ansetzt, und hat das Gleiche, was da verarbeitet wurde, ich weiß nicht, wie viel das waren, 100 Gigabyte Daten mit einem Shell-Skript in 30 Sekunden bearbeitet. Und wenn ich sozusagen ein 10-zeiliges Shell-Skript daneben stehe, gegen den unglaublichen Aufwand, den man allein betrieben hat, um das blöde Hadoop zu konfigurieren, das ist so ein typisches Beispiel für Overengineering, hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Und nach einer Weile, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, entwickelt man da so ein Gefühl für. Man guckt auf sowas drauf und sagt, sag mal, also ehrlich gesagt, was du hier machst, ist, du hast da vorne eine Datei und die wird hier verarbeitet und dann wird sie zweimal konvertiert und dann wird am Ende irgendwas rausgeschrieben. Das klingt für mich jetzt nicht nach etwas, wo 7 Leute 6 Monate lang dran arbeiten müssen, weil irgendwas passt hier nicht. Lass uns mal reingucken, warum das so kompliziert ist.
Ich habe auch das Gefühl, dass man manchmal als Entwickler so ein bisschen dazu tendiert hat, so Systeme irgendwie gleich, also diese eierlegende Wollmilchsau eigentlich konzipieren zu wollen, und dass man sich eigentlich oft hinterfragen muss, ist das jetzt wirklich notwendig? Also immer dieses pragmatische Herangehen an Aufgaben, und gerade wenn man sagt, man möchte Framework-Komponenten, also irgendwie, sagen wir mal, so eine Basis schaffen, tendiert man, glaube ich, sehr leicht dazu, irgendwie alle möglichen Use Cases, die in der Zukunft eventuell entstehen könnten, gleich mit abzubilden. Und da würde ich sagen, aus meiner Erfahrung macht es absolut Sinn, halt erstmal sich auf die Use Cases zu beschränken, die ich aktuell abdecken will, und dann eigentlich erst einmal evolutionär zu gucken, was muss ich denn vielleicht noch an weiteren Bestandteilen an die Software heranflanschen.
Genau, aber um sozusagen den Punkt zu machen, also das stimmt genau, was du gerade gesagt hast, und ein bisschen ist es so, wenn man weiß, was die Leute denken, mit denen man gerade spricht, kann man immer überlegen, ob man dieses oder das genau entgegengesetzte Argument führt. Was du sagst, ist ja das Yagdi-Argument, you ain't gonna need it. Stammt so aus der Agile Community, finde ich auch ein gutes Argument. Das sagt ja eigentlich, was immer du jetzt glaubst, was du später an Flexibilität brauchst, ist genau die Flexibilität, die du nachher nicht brauchen wirst. Also du baust das immer an der falschen Stelle ein. Du hast immer irgendwas konfigurierbar gemacht, was nachher immer gleich konfiguriert wird. Du hast immer eine 1-zu-N-Beziehung eingebaut, wo es nachher immer 1-zu-1 ist. Und du machst immer diesen Blödsinn, weil du machst das im luftleeren Raum und du hast eigentlich keine Ahnung, was die Anforderungen sind. Und deswegen lass es besser auf dich zukommen und bau das einfachste, simpelste, was du bauen kannst. Und das stimmt. Das ist ein schönes Dogma. Das Blöde ist, es ist halt ein Dogma. Ne? Und das Dogmatische ist immer gut, wenn du etwas illustrieren willst. Also wenn du gerade ein didaktisches Mittel brauchst, um irgendwie sowas zu erklären. Oder wenn du vielleicht Leute, die sehr, sehr junior sind, am Anfang erstmal einnorden willst, damit die sich erstmal an was gewöhnen, bevor sie das hinterfragen. Also so dieses Dreyfus Model of Learning, wo man sich so weiterentwickelt mit dem, ne? Wie weit man die Regeln verletzen darf, hängt davon ab, wie viel Erfahrung man hat. Wenn man Experte ist, dann sind die Regeln bestenfalls eine Informationsquelle. Wenn man keine Ahnung hat, dann hält man sich besser an die Regeln und alles dazwischen. Und in dem konkreten Beispiel von gerade könnte ich auch sagen, also das stimmt alles mit dem Yagni-Prinzip. Aber wenn ich, sagen wir mal, ein E-Commerce-System baue, dann ist am Anfang eine gute Idee zu fragen, soll das denn mehr währungsfähig sein? Soll das mehr länderfähig sein? Soll das internationalisierungsfähig sein? Soll das mehrere Marken unterstützen können? Wenn ich das am Anfang frage, dann beeinflusst das einige Architekturentscheidungen. Oder zumindest kann ich bewusst mich entscheiden, das nicht zu machen. Ich sage, ja, ich mache es noch nicht mehrsprachig, aber ich mache hier und da und an den und den Stellen weiß ich schon, das sind die Stellen, an die ich später mal ran muss. Deswegen isoliere ich das schon. Wenn ich sowas nämlich nach 3, 4, 5 Jahren merke, dann kann es sein, dass es bedeutet, dass ich radikal alles umbauen muss. Also das Yagni-Prinzip ist gut und richtig und sinnvoll, aber es ist kein Denkverbot. Das bedeutet nicht, dass ich am Anfang nicht mal nachdenken darf über Anforderungen, die ich vielleicht schon kenne. Und das ist, kann ich vielleicht auch nochmal die Brücke machen, ich habe das ja Good Enough Architecture genannt, irgendwann, weil gut genug ist ja eigentlich genau die Stoßrichtung, die du gerade gesagt hast, also gut genug für die Anforderung. Das bedeutet aber auch, dass es eben für diese Anforderung auch gut genug sein muss. Und dazu muss ich die Anforderung erstmal kennen. Also es gibt keine gute Architektur und schlechte Architektur. Die ist immer nur gut oder schlecht, relativ zu irgendwas. Also wenn das eine Unternehmen sagt, also ich möchte jetzt hier in Windeseile innerhalb der nächsten 3 Jahre Marktführer in 27 Ländern werden und ein anderes Unternehmen sagt, ich möchte in meinem Heimmarkt, den ich schon habe, der Kostenführer werden, dann hat das vielleicht völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen für die Architektur und bedeutet, dass ich völlig andere Entscheidungen treffen muss. Wenn ich also eine Architektur bewerte, dann muss ich mir immer angucken, warum ist die denn, also was hat derjenige oder was haben diejenigen, die sich diese Architektur ausgedacht haben, für eine Motivation gehabt, das zu machen? Also haben die sich angeguckt, was die Anforderungen waren, hoffentlich, und können mir erklären, warum diese Architektur, die da rausgekommen ist, was mit diesen Anforderungen zu tun hat. Also diese Plug-in-Architektur haben wir gewählt, weil wir damit neue Produkte konfigurativ und mit neuem Code hier einbauen können. Und wir wissen, dass die Flexibilität, schnell neue Produkte in den Markt zu bringen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Konkurrenten ist. Das fände ich ein cooles Argument. Dann gibt es da einen klaren Bezug. Wenn jemand sagt, habe ich gemacht, weil ich will immer alles konfigurierbar haben, ich hasse Konstanten, ja, und ich hasse Hardcodieren, sage ich, ja, sorry, also das ist kein gutes Argument.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das sind ja all diese Sachen, ich kann einerseits, muss ich mir überlegen, okay, was sind denn eigentlich meine Anforderungen? Das ist wahrscheinlich etwas, was ich zusammen mit dem Business abklopfe, okay, was sind denn meine Anforderungen, was soll meine Applikation irgendwie können? Aber dann ist ja trotzdem so, dass ich von der Architektur her ja Dinge auf 10 verschiedene Weisen umsetzen kann. Also zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, jetzt die einfache Frage, die aufgestellt wird, Microservice oder Monolith so. Und es ist ja schon etwas, wenn ich mal etwas mehr als Microservice-Ansatz umgesetzt habe und etwas als Monolith umgesetzt habe, dann kenne ich so die typischen Fallstricke vielleicht auch, kann, nachdem ich bei beiden mal in die Fallstricke gelaufen bin, das auch ganz gut entscheiden oder zumindest besser entscheiden. Aber ich meine, mittlerweile gibt es ja so viele Arten, wie ich Dinge umsetzen kann, dass ich nicht alles einmal ausprobiert haben kann, um es gut für mich zu entscheiden. Und da frage ich mich so ein bisschen, gibt es da, ich meine, klar, ihr als Firma und als Berater habt natürlich schon viel gesehen, aber auch ihr beschäftigt euch ja mit neuen Themen. So, wie bewerte ich denn für mich so, was jetzt wirklich technologisch gesehen die Architektur angeht, wie bewerte ich denn da Themen für mich so? Also ich könnte mich auch erstmal wochenlang einschließen und jegliche Technologien ausprobieren, erstmal gucken, wo kann ich etwas falsch machen, aber irgendwann zu einem Zeitpunkt muss ich ja eine Entscheidung treffen. Ich kann mich ja nicht 3 Monate lang mit einer Entscheidung befassen, also doch in bestimmten Firmen kann man das auf jeden Fall auch über ein Jahr strecken. Aber so, das ist ja so ein bisschen auch gerade das Interessante, so, da ist ja so viel, der Wald ist so groß, aber irgendwann sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So, wie gehe ich da ran?
Also zunächst mal die grundsätzlich immer richtige Antwort ist, uns ganz viel Geld zu geben. Also das hilft immer.
Ja, klar. Ne?
Wenn man also uns beauftragt, wird alles gut. Das als Grundaussage nur hier mal kurz, damit meine Marketing-Kolleginnen und Kollegen zufrieden sind. Die andere Antwort ist, jeder vernünftige Architekturansatz behauptet von sich, bestimmte Dinge gut zu können. Und wenn es auch nur im Ansatz vernünftig ist, wie es beschrieben ist, dann steht da auch, was mich das kostet. Also es ist nichts umsonst. Es gibt keine Architekturentscheidung, die mich nicht irgendwas kostet. Also Microservices sind ein gutes Beispiel. Es gibt jetzt auch noch ganz viele verschiedene Ausprägungen, wie du auch gesagt hast. Ne? Aber es gibt jetzt Varianten, also Self-Contained Systems sind ganz besonders dicke, ja, irgendwelche Serverless-Architekturen sind ganz besonders kleine und da gibt es eine Bandbreite dazwischen. Das kann ich mir irgendwas davon angucken und ich kann durchaus, sollte auch Artikel lesen, Podcasts hören und Bücher dazu lesen, was auch immer ich habe an Informationen, um mir erstmal ein Bild davon zu machen, was ist denn das, was da gemacht ist. Wenn ich nicht jemanden habe, der das alles schon weiß und dem ich vertraue, dann ist was anderes. Aber wenn ich das ja mit mir aneigne, dann gucke ich mir erstmal an, was ist denn der behauptete Vorteil und was sind die Trade-offs, die dafür gemacht werden. Weil das ist immer so. Es gibt immer irgendwelche gewünschten Vorteile, für die man irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Zum Beispiel bei Microservices, jeder Microservice-Verfechter, jede Microservice-Verfechterin wird immer sagen, Das hat den Vorteil, das fange ich einfach mal so ganz kurz, ne, das hat den Vorteil, ich kann Dinge unabhängig deployen, ich kann schneller Änderungen rausbringen, ich habe mehr Isolation zwischen diesen Microservices, ich kann Dinge einfacher ausprobieren, ich muss nicht überall die gleiche Technologie verwenden, ich kann so einen Best-of-Breed-Ansatz machen, das Ganze wird kleiner und isolierter und damit sind die Einzelteile besser zu managen, ja, und ich habe mehr Evolutionsfähigkeit, bla bla bla. Gibt es eine Liste, 20, 50 behauptete Vorteile von Microservices. Und alle werden auch sagen, aber dafür habe ich eine gewisse Komplexität. Ich habe viele von diesen Dingern, ich muss die irgendwie verwalten, ich muss überlegen, ich muss mich entscheiden, wie abhängig oder unabhängig sind die. Wenn die nämlich nicht unabhängig sind, dann muss ich mir überlegen, ob das Ziel, was ich vielleicht damit erreichen will, tatsächlich erreicht wird. Also es gibt immer ganz viele Trade-offs und ich muss mein aktuelles Problem dagegen messen. Also das ist auch überhaupt keine abstrakte, abstruse, theoretische Übung, die nur irgendwelche Spinner machen, das macht man eigentlich immer. Das macht auch jeder Entwickler und jede Entwicklerin im Kleinen. Also ich habe hier irgendeine kleine Aufgabe zu lösen und überlege ich, mache ich das Ganze mit einem Shell-Skript oder mit einem Ruby oder mit einem Perl-Programm oder von mir aus mit einem Visual Basic-Programm oder nehme ich dafür eine kompilierte Sprache, mache ich da ein UI oben drauf, mache ich das Ganze zu einer Web-Anwendung, was auch immer. All diese Dinge haben Vor- und Nachteile und davon wähle ich das aus, was am besten zu den Anforderungen passt. Das wäre ein guter Prozess und so sollte es eigentlich sein. Ist es leider nicht immer. Es gibt viele Gründe, warum man das eben nicht tut. Also der vielleicht offensichtlichste ist, man kann die eine Sache und die andere nicht. Die eine kann man beurteilen. Man weiß auch vielleicht, dass sie nicht so ganz gut passt, aber man weiß auch, was alles, wie man das vielleicht trotzdem hinfummeln kann. Also ich habe zum Beispiel Leute gesehen, die waren sehr, sehr gute PHP-Entwickler, das ist jetzt nicht meine Haus- und Hofsprache, ich kann damit nicht umgehen, aber es waren sehr, sehr gute PHP-Entwickler, die damit normalerweise Web-Anwendungen bauen. Und weil das die Technologie war, die sie kannten, haben sie damit eben auch eine ganze Reihe von Batch-Prozessen gebaut, also Kommandozeilen-Programme, ne, die im Prinzip multithreaded irgendwas tun oder parallel irgendwas tun sollten. Das war jetzt nicht unbedingt die allerbeste Wahl, da hätte man was anderes nehmen können. Aber ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, weil die Menschen, die da involviert sind, sind ja ein Teil der Rahmenbedingungen unter Umständen. Also wenn ich das Team nicht austauschen kann oder will, sondern sage, das sind diese Leute, die können das schon, das können sie nicht. Klar würde ich das vielleicht lieber in C oder in Java oder in C-Sharp oder was auch immer programmieren, aber dann müssten die das erst lernen und das sind auch wieder Risiken und die wollen das auch gar nicht, die finden das doof. Dann treffe ich vielleicht bewusst die Entscheidung, die machen das trotzdem da drin. Kann sein. Kann auch sein, dass ich sage, nee, also hier, das, nach allem, was ich jetzt analysiert habe, ist Haskell hier die beste Variante, habe ich noch nie im Leben benutzt, aber ist offensichtlich das Richtige und in dem Projekt leiste ich mir das und probiere das aus. Ja, das komme ich ja nicht auf das, was du vor 10 Minuten, bevor ich angefangen habe, so lange vor mich hinzuplappern, schon gefragt hast, was mache ich denn, um das rauszukriegen? Also am schönsten ist es natürlich, wenn ich das relativ gefahrlos ausprobieren kann. Ja, am gefahrlosesten kann ich es in einem Spielprojekt ausprobieren, an dem niemand Interesse hat, ist aber irgendwie am witzlosesten. Und irgendwie gibt es viele Abstufungen zwischen dem und dem hochkritischen Produktionssystem. Wenn ich zum Beispiel ein System habe, das so eine modulare Architektur hat, also irgendwie sowas Microservices oder Self-Contained Systems mäßiges, dann kann ich Experimente vielleicht an einem kleinen Teil machen. Ich muss nicht gleich mein ganzes System in Haskell oder Clojure schreiben, aber ich kann mir da so ein kleines Ding nehmen, dann liest sich das alles gut, das probiere ich mal aus und wenn das richtig klasse läuft, habe ich danach ein tolles Beispiel. Und wenn es total ätzend schiefgegangen ist, dann schmeiße ich es weg, habe ich auch ein gutes Beispiel und baue es neu mit PHP oder C++ oder was auch immer meine Haus- und Hofsprache ist. Also Experimente sind durchaus notwendig. Ja, vorher würde ich mir selber nichts glauben, bevor ich es nicht mal ausprobiert habe. Oder sozusagen das Team, das es tut, das nicht ausprobiert hat. Muss ja nicht selbst sein. Aber bis dahin kann man durchaus auch eine Menge einfach auf Basis der Informationen, die man so findet, entscheiden. Das Microservices-Thema ist so ein wunderbares Beispiel, weil das zeigt auch ein anderes sehr bekanntes Anti-Pattern. Das ist das Cargo-Culting. Ja, also Cargo-Culting ist im Prinzip, wisst ihr, wo das, kennt ihr das? Kennt ihr den Begriff?
Nee, das nicht. Erklär es gerne mal.
Ich kriege die Geschichte nicht mehr so ganz genau zusammen, aber es war, glaube ich, so, dass irgendwann im Zweiten Weltkrieg hatten die Amerikaner irgendwo in einer Gegend, in der Menschen lebten, die noch nie vorher Flugzeuge gesehen hatten, eine Basis eingerichtet, so eine Militärlandebasis. Und die sind dann immer da gelandet, wurde ein kleiner Flugplatz betrieben. Und da wurden eben auch Nahrungsmittel auf diese Insel transportiert. Und irgendwann haben die Amerikaner abgezogen, haben diesen Flughafen ausgelöst und dann haben die Leute, die dort wohnten, versucht, die Flugzeuge wiederzuholen, indem sie Dinge gemacht haben, die so ähnlich aussahen wie das, was vorher war. Zum Beispiel Feuer angemacht am Rande der Fläche und gewedelt mit irgendwelchen Dingen in der Hoffnung, dass davon Flugzeuge kommen. Jetzt ist die Story vielleicht nicht so geil, weil sie so ein bisschen so koloniale Herablassung darstellt. Aber daher kommt der Begriff halt mit dem Cargo Culting, ja, weil ich glaube, dass ich das damit begründe. Das machen ganz viele Leute. Also, die Firma da drüben, die hat ein total cooles Produkt, die ist richtig stark, die wird von allen bewundert und die macht X. Wenn ich auch X mache, dann bin ich bestimmt auch total cool und werde von allen bewundert. Und wenn ich jetzt, wenn das der Grund ist, warum ich eine Architekturentscheidung treffe, ist das der sichere Weg ins Verderben. Ja, weil ich mache dann Microservices nicht, weil die gut sind, sondern weil man das eben so macht. Wenn ich das höre, das macht man heute so, werde ich immer wahnsinnig. Obwohl ich Microservices durchaus gut finde, ja, ist das nichts, was ich für eine gute Basis für eine Architekturentscheidung halte.
Du sagst aber, man muss halt ganz stark den Anwendungsfall eigentlich dann betrachten. Also nur weil jetzt, wie du es ja auch in einem Vortrag von dir gesagt hast, Netflix zum Beispiel Microservices nutzt, heißt es nicht, dass es auch für dein Projekt letztendlich der richtige Ansatz ist.
So sieht's aus. Ich meine, vielleicht machst du eine Video-Streaming-Plattform für viele hundert Millionen Benutzer, dann ist Netflix ein super Role Model. Ja, aber wenn du eine Banking-Anwendung für 300 parallele Benutzer machst, ist es vielleicht nicht das Richtige. Könnte ja sein.
Ja, das stimmt schon. Wir hatten auch jetzt vor einiger Zeit, als wir unser Backend neu geschrieben haben für eine unserer Spiele, haben wir uns auch für einen Microservice-Ansatz entschieden, weil wir halt im Vorhinein uns auch schon stark eingelesen haben und so und die Vorteile, die Microservices eigentlich so auf dem Papier, wir dachten, für uns da sind, also wirklich gerade diese unabhängige Skalierbarkeit, dass wir sie unabhängig entwickeln können, unabhängig deployen können, waren einige Dinge, wo wir auf jeden Fall dachten, das ist eigentlich etwas, was wir definitiv brauchen oder worin wir einige Vorteile gesehen haben, unter anderem auch zum Beispiel, dass dadurch, dass wir Microservices haben, natürlich unsere Domains ganz klar getrennt sind. Wir hatten nämlich vorher auch mal bei Monolithen die Problematik, dass manchmal vielleicht die Domains nicht so ganz klar getrennt waren, weil man im Monolith ja die Möglichkeit hat, auch mal über Domains hinweg vielleicht etwas zu tun, weil es nicht von der Code-Struktur her so untersagt ist. Aber uns war klar, als wir die Entscheidung getroffen haben, hey, es kann sein, dass Microservices am Ende keinen Sinn machen. Das heißt, wir haben es schon so aufgebaut, dass wir relativ einfach, indem wir unsere API-Schicht wieder wegwerfen, auch daraus wieder einen Monolithen bis zu einem gewissen Grad machen können. Und wir haben jetzt erkannt, dass eigentlich am Ende von den Vorteilen, die wir dachten, die wir haben, nur noch geblieben ist, dass unsere Domains ganz klar getrennt sind. So, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den wir super gut finden. Aber halt im Vergleich zu dem, was wir als Negativpunkte sehen, und zwar ein sehr hoher DevOps-Aufwand. Wir sind halt, das muss man mal sehen, wir sind eigentlich nur ein Team, das alle Microservices macht. Vielleicht auch etwas, was wir vorher schon hätten riechen können, so, dass Microservices in einer großen Firma mit verschiedenen Teams nochmal mehr Vorteile ausspielen. Wir hatten erhöhten DevOps-Aufwand, eigentlich erhöhten Entwicklungsaufwand, weil wir immer mehrere Container hochfahren mussten für die einzelnen Services. Und am Ende war es, obwohl wir es so zumindest im Nachgang so gut getrennt haben, wie es irgendwie möglich war, war es dann doch so, dass Features selten nur einen einzigen Service betroffen haben. Und wo wir jetzt am Ende gemerkt haben, okay, eine Architektur, für die wir uns am Anfang entschieden haben, hat dann einfach dem Ganzen nicht standgehalten. Wir wussten das schon vorher, dass das eine Gefahr ist so und haben dementsprechend dann danach auch modelliert, dass wir das leicht wieder aufbrechen können. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall dann durchaus schon nochmal eine interessante Erfahrung, weil es war ein relativ, durchaus auch ein hoher Invest, bis wir das erstmal so aufgesetzt hatten. Und da zumindest, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt nochmal rückblickend schaue, ob wir damals eine bessere Entscheidung hätten treffen können, so. Aber es ist dann durchaus nochmal interessant, wie du am Anfang auch gesagt hast, so, wenn man sich mal dafür entscheidet, es zu verändern, ist Architektur der Teil, der dann sehr teuer ist. Also er ist teuer zu verändern, war es jetzt zum Glück nicht so, aber die initiale Entscheidung war schon relativ teuer. Deswegen habe ich so ein bisschen nachgefragt, was man in dem Zuge noch besser machen kann, weil ich doch schon glaube, dass man einige Dinge halt auch erst merkt, wenn man sie auf Scale testet, so. Ob dann wirklich diese ganzen Vorteile, die man sich vorher auf dem Papier ausmalt, halt auch wirklich funktionieren.
Also ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass man uns ganz viel Geld geben kann.
Ich weiß nicht. Dennis, hast du es gehört?
Ja, aber vielleicht kann ich dann noch eine Frage davor schießen, die wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung geht. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen dann auf InnoQ nämlich eingehen, weil ich mich nämlich dann auch so ein bisschen frage. Also klar, auf der einen Seite sagst du, ne, man muss das immer Fall für Fall unterscheiden. Aber gerade wenn man so ein Unternehmen hat wie du und wo es auch viel um diese Entscheidung geht und wo man sich irgendwie Projekte anguckt, muss man wahrscheinlich unter euch, würdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr ein Projekt seht, trotzdem irgendwie das Gleiche entscheiden oder irgendwelche Diskussionen darüber führen. Vielleicht kannst du da auch noch in dem Zuge nochmal kurz drauf eingehen, wie man da so ein gemeinsames Verständnis dann trotzdem für entwickeln kann vielleicht.
Also wir sind, glaube ich, jetzt 170 Leute oder so und ich bin mir ganz sicher, dass wir 340 Meinungen zu jedem Thema haben. Also wir haben einfach da ganz viel Diskussion über diese Dinge und ich fände es tatsächlich schlimm, wenn wir eine zentrale, einheitliche Firmenmeinung hätten. Es gibt schon so ein paar Grundwerte, aber so ein Grundwert ist dann eher sowas wie, die Architektur sollte der Problemstellung angemessen sein. Und wir machen Technologie nicht zum Selbstzweck, sondern im Sinne, dass am Ende was Gutes rauskommt. Und der Endanwender oder die Endanwenderin, wer auch immer, die Leute, die das Zeug am Ende benutzen, das sind die, für die man ein System baut und nicht nur die Leute, die einen zufällig dafür bezahlen, das zu bauen. Also das sind so Werte, auf die wir uns alle einigen können. Aber bei technischen Entscheidungen, da können wir immer heftig diskutieren. Trotzdem gibt es so ein paar Mehrheitsdinge, die sich irgendwie im Laufe der Zeit ergeben. Und da findet man zumindest, sagen wir mal, viele Leute bei uns, die diese Meinung haben. Also es gibt zum Beispiel viele Leute bei uns, die skeptisch sind, was diese sehr feingranularen Microservices angeht, ne? Sondern die eher so ein grobgranularen, also deswegen benutze ich immer diesen Begriff Self-Contained Systems, weil ich Microservices, da finde ich den Namen schon so doof. Ja? Also ich finde das Micro blöd und ich finde das Service blöd. Ich kann auch gleich erklären, warum. Ich finde aber die Grundidee, diese unabhängigen Deployment Units zu haben, die finde ich sehr gut. Weil die habe ich tatsächlich auch schon in der Praxis funktionieren sehen und die hat tatsächlich einen Mehrwert gebracht. Das ist ja auch eine persönliche Erfahrung. Ne? Wenn man gesehen hat, dass es gut funktioniert, dann kann man das in bestimmten Fällen anwenden. Aber ich glaube, es gehört immer dazu, dass egal wie toll man irgendeinen Ansatz findet, man sich immer bewusst macht, ob man in der aktuellen Situation, wo man ihn empfiehlt, das tut, weil er wirklich zu dieser Situation passt oder nur deswegen, weil man sich so dran gewöhnt hat, dass das schon immer passt. Muss man immer ein gesundes Misstrauen gegen die eigenen Entscheidungen haben. Das gehört, glaube ich, auch dazu, dass man einfach immer sich selbst hinterfragt. Also Architekturen anderer Leute bewerten ist der eine Teil, das ist immer leicht. Man muss aber die eigene Architektur auch kontinuierlich bewerten. Das gibt's, auch da gibt es alle möglichen Anti-Patterns. Also ein Anti-Pattern, da nenne ich immer Emotional Misattachment. Das ist, wenn du dich in etwas so verliebt hast, dass du dich davon nicht trennen kannst. Also du hast irgendwie eine coole Bibliothek gebaut, ja, und da waren auch alle total begeistert. Und hast du sie weiterentwickelt, sind immer noch alle begeistert. Und dann wird die Stimmung so ein bisschen neutral. Und dann kommt irgendjemand und sagt, also ich würde das lieber nicht benutzen, ich kenne was anderes, das ist Open Source, das ist viel besser. Und dann spürst du selbst, wie du so ein Widerstand, das kann doch nicht sein. Also ich habe doch all die Zeit investiert in dieses Ding. Das ist natürlich total irrelevant, wie viel Zeit du in der Vergangenheit da investiert hast. Die Frage ist ja, wie viel es dich jetzt kostet, dieses Ding zu benutzen, statt das kostenlose oder günstigere Open Source oder sonst woher stammende Produkt. Also das ist, da muss man eben sich sehr, sehr hinterfragen die ganze Zeit. Um auf dieses konkrete Thema, diese ganze Microservice-Diskussion zurückzukommen, da gab es schon sehr lange Diskussionen. Ich glaube, immer wenn etwas gefühlt nur positiv dargestellt wird, also wenn etwas gehypt wird, dann lohnt es sich immer auch zu gucken, wer sagt denn was dagegen und was sagen die Leute dagegen. Und irgendwie so zu überlegen, also haben die vielleicht auch einen Punkt und wenn ja, welchen und wie kann ich das adressieren? Also ich nehme mal ein anderes, was vielleicht im Moment noch gehypter ist, diese ganze Serverless-Geschichte, ne? Also sowas wie AWS Lambda oder so. Das ist cool. Ich finde das cool. Ich finde, das ist beeindruckend, wie schnell man damit irgendwas machen kann. Ich finde die Idee selber, sage ich später noch mal was dazu, die Idee, keine große Infrastruktur selbst aufzusetzen, sondern etwas zu benutzen, finde ich total klasse. Ja, kann ich total nachvollziehen. Deswegen klingt das für mich wie ein interessanter Ansatz. Und ich habe ein paar Kollegen, Kolleginnen, die das verfolgen und die das benutzen und die damit richtig, richtig coole Sachen in absolut minimaler Zeit bauen. Das spricht alles dafür, dass das ein toller Ansatz ist. Und jetzt gucke ich mich um, was Leute dagegen sagen. Da gibt es ein Argument dagegen, das sagt die meisten dieser Ansätze, die verheiraten dich sehr mit irgendeinem Anbieter. Also machst du jetzt, ne, so AWS Lambda-Zeug, bist du halt mit Amazon verheiratet, machst du das Ganze bei Azure, bist du mit Microsoft verheiratet, bei Google, sonst irgendwo. Und das kann man machen, da kannst du vielleicht Bibliotheken einsetzen, die versuchen, das wegzukapseln. Okay. Ich bin einer, der sagt, also für mich sieht das alles gut aus, aber irgendwie habe ich so ein nagendes, unangenehmes Gefühl in der Magengegend bei dieser Vorstellung, dass meine Fachlichkeit auf so viele kleine nebeneinander stehende Funktionen verteilt ist. Ich habe das Gefühl, da fehlt irgendwie so eine organisierende Struktur. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man ein großes System damit baut. Für mich sieht das alles ein bisschen aus wie Oracle, PLSQL, Datenbank-Trigger in cool. Ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen skeptisch. So, das kannst du dir anhören und dann kannst du entscheiden, was du damit machst. Vielleicht ist die Entscheidung dann, okay, wir probieren das erstmal in einem kleineren Projekt aus und wir behalten im Blick, fühlt sich das immer noch wartbar an? Also, oder ist das jetzt schon vielleicht nach 2 Monaten, in denen ich mit 2 Leuten daran gearbeitet habe, habe ich dann schon Probleme zu kapieren, was da passiert, dann ist das vielleicht ein berechtigter Ansatz. Ja? Oder wenn ich merke, ich muss jetzt irgendeine Preiserhöhung mitmachen von meinem Cloud-Anbieter, die ich nicht mehr mitziehen will und ich muss das jetzt machen, das ist dann vielleicht auch unangenehm, sowas zu tun.
Ja, definitiv. Und also, was ich mir jetzt so ein bisschen frage, was sind denn so die Kenngrößen, nach denen ich eine Architektur oder auf was soll ich denn achten bei so einer Architekturentscheidung? Also, was du jetzt schon genannt hattest, war ja einerseits, okay, es gibt Business-Anforderungen, die ich habe. Das heißt sozusagen, wie können die sich verändern? Wie soll ich es zu meiner Applikation bauen, dass diese Business-Anforderungen unterstützt werden? Und was ich mir jetzt, ein Part, den ich mir natürlich auch gut vorstellen kann, ist, ich meine, du hast ja gesagt, das hängt davon ab, was bin ich für eine Firma? Wir sind nicht alle Netflix und dazu gehört ja auch irgendwie Entwicklergrößen oder Teamgrößen so. Und weil wenn ich jetzt bei uns schaue, ich glaube einfach dadurch, dass wir eigentlich immer nur ein Team sind, was an einem Produkt arbeitet, ist und selten mal, wenn arbeitet ein Team auf mehreren Produkten, aber niemals zwei Teams auf einem Produkt, glaube ich, werden wir ganz andere Architekturentscheidungen treffen als eine große Firma, die mit mehreren Teams an einem Produkt arbeitet. So, also hast du da irgendwie so, also kann man Korrelationen ziehen von Teamgrößen, Firmengrößen zu auch grundsätzlich, in welchen Architekturregionen wir uns beschäftigen? Also zum Beispiel, was ich meinte, ich habe das Gefühl, dass dieser Microservice-Ansatz nicht gemacht ist für ein Team, was sich um ein Produkt kümmert, so. Ist einfach so im Moment meine Meinung so ein bisschen. Ich glaube, die viele Vorteile von Microservices werden da nicht, hat man da ganz einfach nicht. Und deswegen frage ich mich, gibt es da Korrelationen?
Also, es kommt ein bisschen drauf an, wie du Skalierbarkeit meinst, wenn du sagst, dass du Microservices für Skalierbarkeit einsetzt. Ich sehe es eigentlich meistens so, wie du es gerade geschildert hast. Ich bin der Meinung, dass man Microservices meistens einsetzt, weil man sich davon Skalierbarkeit während der Entwicklung verspricht. Ich verspreche mir davon, dass ich in einer großen Entwicklertruppe, wo ich viele Entwicklerinnen und Entwickler habe, mit mehreren Teams, dass ich diese Teams parallel arbeiten lassen kann, ohne dass die sich ständig gegenseitig auf die Füße treten. Ich versuche, Meetings zu vermeiden. Ich sage immer, das Ganze ist eine große Meeting-Vermeidungsarchitektur, ja, weil Meetings sind blöd, die wollen wir nicht haben. Das ist immer lästig, da muss ich erst einen Besprechungsraum finden oder so eine schreckliche Zoom-Session aufsetzen. Besser nicht, besser ich mache das mit den Leuten, mit denen ich sowieso die ganze Zeit zusammenhänge, mit denen kann ich direkt eine Entscheidung treffen, dann diskutieren wir das aus, während wir kickern und dann sind wir fertig und dann haben wir das entschieden. Und also das ist eine ganz andere, angenehmere Zusammenarbeit, wenn ich nicht diese großen Meetings haben muss, sondern kleinere Einheiten habe und dabei helfen mir Microservices. Wenn ich also zum Beispiel 10 Teams mit jeweils 7 Leuten habe. Wenn ich insgesamt nur 7 Leute habe, dann ist das offensichtlich nicht das entscheidende Argument. Es sei denn, ich habe so eine so gespaltene Persönlichkeit, dass ich mich selbst von mir selbst isolieren muss und jetzt unbedingt meine eigene Arbeit auf End-System oder End-Services aufteilen will, finde ich meistens keine gute Idee. Skalierbarkeit kann aber auch anders gemeint sein. Skalierbarkeit kann so gemeint sein, dass du mit einem Team von 7 Leuten oder 10 Leuten etwas baust, was zur Laufzeit unbeschreiblich skalieren muss, was viele hunderte Millionen von Benutzern braucht, wo vielleicht das Skalieren eines Monolithen prohibitiv teuer wäre, weil du das ganze Ding eben skalieren musst und damit das ganze RAM und die ganzen Plattenplatz und was auch immer du noch an sonstigen Ressourcen hast, alles gleich skalieren musst. Vielleicht würdest du davon profitieren, wenn du nur die 5 Services, die was mit dem Lesen zu tun haben, 10.000-fach installierst und die 2 Services, die nur was mit dem Schreiben zu tun haben, nur 100-fach oder so, dann hast du eine ganz andere Dimension, ist eine andere Dimension der Skalierung. Da würde es dir vielleicht helfen. Aber das ist eben das Kontextwissen. Ne? Du musst Kontextwissen haben über die Entwicklungsstrukturen, über die Entwicklungsumgebung, über die Laufzeitstrukturen, über die kommerziellen Aspekte, über die Roadmap, über das Wachstum. Ja, vielleicht ist es dir egal, dass du jetzt ein bisschen mehr bezahlst, wenn du nur später, wenn dich so eine Pandemie erwischt oder so, wenn du dann in der Lage bist, in Windeseile hochzuskalieren. Also Zoom ist ein cooles Beispiel. Ja. Ich kenne deren interne Architektur nicht, weiß nicht genau, wie die aussieht, aber sie war offensichtlich gut genug, um damit umzugehen, dass die Benutzerzahlen sich mal eben was verzehnfacht haben innerhalb von wenigen Wochen. Es gibt nicht viele Architekturen, die das abkönnen. Also die haben offensichtlich was richtig gemacht. Die haben eine Wette auf die Zukunft gemacht und haben richtig gelegt.
Ja, definitiv. Ich meine, Dennis, wollen wir mal ein paar Fragen nochmal hier aus der Community einstreuen?
Ja, können wir gerne machen. Eine fand ich nämlich auch sehr interessant, die Kevin gerade gestellt hat. Du hast eingangs erwähnt, Architekten zeichnen Diagramme und hängen die an die Wand, was teilweise vielleicht auch ohne Nutzen dann ist. Kannst du vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, was du denkst, wie viel und welche Art der Dokumentation einer Architektur denn angemessen ist und sinnvoll ist?
Also wenn das vorhin so geklungen hat, als fände ich Architekturdiagramme blöd, dann war das überhaupt nicht so gemeint. Ich finde Architekturdiagramme total super, wenn sie nicht nur produziert, sondern auch konsumiert werden. Also wenn das nützliche Diagramme sind, dann ist das eine total hervorragende Angelegenheit. Und dazu zählt aus meiner Sicht erstmal ein Strukturdiagramm, das sozusagen die Bausteinsicht meines Gesamtsystems darstellt. Also aus welchen, erinnert euch an die Definition, welche Elemente, welche Beziehungen zueinander, das sollte ich bitte irgendwo visualisieren können. Und da möchte ich eigentlich nicht Datenhaltung, Logik und User-Interface sehen, das generische Architekturdiagramm, das ich überall verwenden kann, sondern lieber etwas, das mir sagt, keine Ahnung, es gibt hier Billing und Accounting und Katalog und Suche und was weiß ich, es gibt hier diese Komponenten und die hängen auf diese und jene Art miteinander zusammen, weil das ja ganz viel beeinflusst von dem, was ich zum Beispiel parallelisieren kann, was ich in welcher Reihenfolge ändern kann, was Auswirkungen auf was anderes hat. Also es ist absolut nützlich, sowas zu machen. Eine Kontextsicht ist was extrem Nützliches, also das ist drin und das ist draußen, das sind die externen Schnittstellen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Was ich sehr nützlich finde, sind an den Stellen, an denen ich vielleicht komplexe Abläufe illustrieren will, sowas wie Sequenzdiagramme. Es muss jetzt nicht UML sein, ich habe überhaupt nichts gegen UML, ich bin alt genug, dass ich da keine Berührungsängste habe, wer UML nicht mag, der kann sich ja was Eigenes malen, Hauptsache es ist irgendwo definiert.
Aber ich glaube, das ist auch für mich immer so der Punkt, wenn ich kurz unterbrechen kann, dass ich mich frage, muss es denn immer ein UML-Diagramm sein? Kann ich nicht einfach sagen, wenn ich das mal an der Tafel hatte und irgendwie mal irgendwo anders festgehalten habe, dann reicht das eigentlich ja völlig aus. Ich brauche dieses Bild, ich brauche diese Übersicht, aber es muss nicht unbedingt in irgendeiner Software irgendwie abgelegt sein.
Also auch da, es gibt wieder diese, es kommt drauf an, ne, Antwort. Also
natürlich.
Ja, du hast recht. Also ich male ganz viele Diagramme, oder meine Kollegen, Kolleginnen auch, wir malen ganz viele Diagramme auf irgendwelche Whiteboards, die sind dann genau in dem Moment da, wenn sie gemalt werden und danach werden sie weggewischt. Vielleicht mittlerweile macht man ein Foto im Telefon, aber die werden nicht in ein Tool gepackt. Das ist absolut in Ordnung. Im Moment kollaborieren wir aber ganz häufig nicht, indem wir in einem Raum vor einem Whiteboard stehen, sondern wir kollaborieren mit irgendwelchen Werkzeugen. Ja, der nützliche Effekt ist, das Ganze ist ein bisschen strukturierter, man kann das einfacher teilen. Das ist bei uns schon sehr lange so, also wir kollaborieren schon lange auch remote und da sind Werkzeuge eine nützliche Sache. Notation ist nicht grundsätzlich was Schlechtes, also du malst da so einen Strich zwischen zwei Kästen. Ist das jetzt ein Datenfluss? Ist das ein Kontrollfluss? Ist das in die Richtung oder in die Richtung? Ist das eine Abhängigkeit? Warum ist dieser Strich dick und der ist dünn? Warum ist der gestrichelt und der ist mit einer anderen Farbe gemalt? Also wenn du mir das irgendwo sagen kannst, ja, prinzipiell, also ich finde es schlecht, wenn die Notation, die du da verwendest, dich einengt. Wenn die dazu führt, dass du etwas machen musst, nur um ein blödes Werkzeug zu befriedigen. Das finde ich sehr, sehr störend. Ich finde es aber genauso störend, wenn ich irgendwas konsumieren will und ich verstehe nicht, warum diese Kisten gleich aussehen, obwohl sie sowas völlig anderes sind. Und das passiert bei so ad hoc hingemalten Diagrammen eben sehr schnell. Deswegen, also es gibt nicht die eine richtige Antwort. Es muss eben so formal sein, wie es zu den Anforderungen passt. Auch da kann man sich die Zielgruppe überlegen. Wer soll das konsumieren? Ja, manche Leute verschrecke ich mit einem UML-Diagramm. Und es gibt aber auch Dinge wie zum Beispiel ein State-Chart. Ja, das gab es auch schon vor UML. Das hat sich die UML einfach gegriffen und aufgesogen. Das ist ein super nützliches Diagramm. Ja, mir fällt keine bessere Notation ein, um Statusübergänge, Komplexe darzustellen, den Lifecycle von irgendeiner Order oder irgendeinem anderen Objekt darzustellen. Warum soll ich das nicht mit einem State-Chart machen, sondern mir was anderes ausdenken?
Ja, es klingt doch gut. Es klingt so, ich meine, Kevin, du kannst ja mal schreiben, ob das deine Frage beantwortet hat, aber klingt auf jeden Fall sehr gut. Lass uns doch direkt noch eine weitere Frage einstreuen, weil das so ein bisschen ja, ich meine, da merkt man wieder, es hat dann doch viel mit Arbeitsweisen und auch der Firmenkultur und sowas zu tun. C-Tutorials German schreibt, was ich öfters erlebe ist, dass Architektur durch das Projektmanagement maßgeblich bestimmt wird, von Entwicklerteams aber nicht mitgetragen wird. Und ja, ich glaube, das beschreibt etwas, was ich mir durchaus vorstellen kann, was ihr als Berater ja auch durchaus das ein oder andere Mal vorfinden werdet, also dass sozusagen eine Ebene, sei es jetzt das Projektmanagement in dem Fall, über eine Architektur entscheidet und die sie umsetzen, eben nicht mittragen, weil sie wahrscheinlich auch nicht im Entscheidungsprozess mit drin sind. So, wie sind da eure Erfahrungen und wie kann man sowas am besten umgehen?
Also das kenne ich sehr gut. Ich glaube, das war vor 20 Jahren schon eine bekloppte Idee. Also InnoQ gibt es seit 20 Jahren. Ja, ich selber mache das jetzt seit fast 30. Und diese Idee, dass irgendwelche Leute die Architektur machen und irgendwelche anderen Leute die dann umsetzen, die war schon immer falsch. Das war schon immer eine schlechte Idee und es wird auch immer eine schlechte Idee bleiben. Aus ganz, ganz vielen Gründen. Also erstens, es funktioniert einfach nicht gut. Es funktioniert auch für die Leute nicht gut, die sich die Architektur ausgedacht haben. Also es ist eine Illusion, dass man damit die eigenen Vorstellungen umgesetzt bekommt. Das Einzige, was man damit bekommt, ist ein unzufriedenes Entwicklungsteam und ganz, ganz viel Ärger im Arbeitsalltag. Also es gibt keinen Grund, jemals so vorzugehen. Es ist immer besser, das anders zu machen. Und das kann ganz viele Dinge bedeuten. Also es gibt auch da, auch bei uns, sehr, sehr unterschiedliche Teamzusammensetzungen. Es gibt manchmal Teams, die praktisch nur mit recht senioren Leuten besetzt sind, die sehr genau wissen, was sie können und was sie nicht können, deren Ego sich schon abgeschliffen hat und die einfach souverän das Projekt zum Erfolg führen wollen und gemeinsam Dinge ausdiskutieren. Und dann gibt es ein Stand-up und dann diskutieren die, was du anschließt. Ja, wir müssen hier mal entscheiden, ob wir mit der Architektur da links rum oder rechts rum gehen. Und dann ist relativ offensichtlich, dass diese drei Personen sind, die das mal diskutieren sollten. Und dann verschwinden die und am nächsten Tag sagen die, wir haben das diskutiert, wir haben drei Alternativen diskutiert. Diese zwei verwerfen wir, aber diese eine halten wir für die besten. Die würden wir gerne in den Prototypen die nächsten zwei Wochen mal validieren. Und dann machen die das, dann stellen sie das vor und dann sagen sie, das haben wir jetzt entschieden, das ist der richtige Ansatz. Hat irgendjemand was gesehen, was wir übersehen haben? Dann sagen alle, total cool, machen wir genauso. Das ist eigentlich, finde ich, optimal, toll. Wenn das so läuft, wenn ein Team so tickt, dass diese Architekturentscheidung und diese Architekturkompetenz dynamisch einfach je nach Thema bei den kompetentesten Leuten angesiedelt wird und alle das mittragen, ist eine absolute Traumsituation. Das gibt's, ist leider selten, aber es gibt das. Es gibt auch die andere Situation, da sind entweder sehr juniore Leute zusammengemischt mit sehr Senioren, was nicht unbedingt immer mit Kompetenz und Erfahrung und Wissen korreliert, aber oft. Es gibt das auch, dass man zu viele seniore Leute hat, die alle unbedingt das so machen wollen, wie sie das für richtig halten und nicht akzeptieren, dass irgendwer anderer Meinung ist. Und in solchen Fällen braucht man vielleicht irgendeine andere Teamdynamik und eine andere Struktur. Dann gibt es irgendjemanden, der oder die im Zweifelsfall eine Entscheidung trifft, sich Argumente anhört. Aber auch in dem Fall ist es so, dass so jemand unbedingt dafür sorgen muss, Buy-in vom Team zu bekommen. Also wenn ich mit Architekten und Architektinnen rede, also so klassischen, früher trugen die immer Krawatte, tun sie heute nicht mehr. Aber ne, mit so einer klassischen Runde, wo ganz viele Architekten drin sind, dann sage ich immer, also für mich ist die wichtigste unerkannte Aufgabe von Leuten, die Architektur machen, zu akzeptieren, dass sie im Marketing arbeiten. Also ihr seid Marketing-Leute. Ihr müsst eure eigene Architektur vermarkten. Ihr müsst Leute davon überzeugen, dass die cool ist. Ihr müsst sie toll darstellen. Ihr müsst erklären, warum die diesen Fehler nicht hat, von dem die Leute das glauben. Ihr müsst sie auch mal modifizieren und ändern können, wenn euch Leute sagen, dass das blöd ist, was ihr euch da ausgedacht habt. Ihr müsst selber mit Hand anlegen können, wenn es drauf ankommt. Ihr müsst belegen. Ihr müsst bereit sein, eure Meinung zu ändern. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht, wenn man will, dass so ein Projekt ein Erfolg wird. Das Projekt ist ja nicht ein Erfolg, wenn die Architektur auf Papier super ist, das System aber Mist. Die Architektur ist nur dann ein Erfolg, wenn das System, was am Ende herauskommt, gut ist und seine Architekturziele erreicht. Das alles andere ist nur Mittel zum Zweck.
Ja, krass. Also ich finde den Ansatz mit dem, ja, man ist im Marketing als Architekt auf jeden Fall eine Sache, weil meine nächste Frage wäre gewesen, damals, als ich bei meinem ersten Arbeitgeber war, war ich eigentlich in der Entwicklung, im Innovation-Bereich tätig und dann hat sich die Firmenstruktur verändert. Und ich war auf einmal nicht mehr im Innovation-Bereich, sondern ich hing im Architekturbereich, weil mein Chef in die Architektur gegangen ist. Ab dem Zeitpunkt war ich auf einmal auf dem Papier ein Architekt. Mhm. Die ersten drei Wochen hat mich mein Chef auch noch meine alten Arbeiten machen lassen, aber irgendwann hieß dann, naja gut, du bist jetzt Architekt, jetzt mach doch nochmal die Architektur für folgendes System. So, und wenn ich so an mein Ich damals zurückdenke, das auf jeden Fall noch nicht der Seniore Architekt war, dessen Ego abgeschliffen ist, frage ich mich so, gibt es etwas, was du mir als diesem jungen Architekten etwas mitgegeben hast, so einen Fallstrick, über den ich nicht fallen sollte? So, wahrscheinlich der erste ist schon mal, ich sehe es als eine falsche Entscheidung, jemand, der so wenig Erfahrung hat, in eine Architekturrolle zu stecken. Aber wenn du jemandem, der am Anfang seiner Karriere ist, einen Rat mitgeben könntest, Marketing habe ich mitgenommen. Gibt es da noch irgendwas, was du so sagst, so pass darauf auf und fall darauf nicht rein?
Genau, es ist halt, also das ist aber, glaube ich, in jeder, immer wenn man in irgendeiner Form befördert wird, und so klang das ja gerade so ein bisschen, ne? Das war ja in gewisser Weise eine Beförderung in eine andere Rolle, dann ist immer die Gefahr, dass man halt sich zu sehr in die eigene Wichtigkeit verliebt. Und das ist zutiefst menschlich, das kann ich aus persönlicher eigener Erfahrung sagen. Ne? Als ich sehr jung war, hatte ich auf einmal ein Team mit Leuten und einfach coole Sache, 25 und habe da irgendwie 20 Leute unter mir. Fühlt sich total cool, hätte ich nie so gesagt, ja, vor 25 Jahren, aber hat sich schon irgendwie so angefühlt. Und das finde ich erstmal normal. Ja? Und man muss halt einfach gegensteuern, wie bei allen anderen Dingen auch. Also es ist schon in Ordnung, man hat ja diese Verantwortung bekommen, weil man wahrscheinlich irgendwas erreicht hat, irgendwas gemacht hat, in irgendeinem anderen Kontext gezeigt hat, dass man das kann. Und die Leute, die das mit einem gemacht haben, erwarten auch zu Recht, dass man dieser Verantwortung gerecht wird und vielleicht im Zweifelsfall Dinge entscheidet. Aus meiner Erfahrung heraus, das, was am besten funktioniert, nicht nur in so einer Architektenrolle, aber auch in allen anderen vergleichbaren Dingen, ist, dass man eben das Ganze kooperativ versucht, dass man nicht versucht, durch die Position, also durch so ein Argument einfach nur deswegen richtig zu finden, weil es von demjenigen kommt, der irgendwie den höchsten Paygrade hat oder so. Das ist nie gut. Also es ist immer besser, das Ganze kooperativ zu machen. Und trotzdem kommt wieder dieses Kommt-drauf-an-Ding, nicht zu versuchen, alles basisdemokratisch zu entscheiden, weil das ja auch nicht Sinn der Sache ist, ne, wenn das geklappt hätte. Ansonsten kann man hinterfragen, ob es generell eine gute Idee ist, das als Beförderung zu empfinden. Würde ich tendenziell vermeiden, also finde ich eigentlich nicht gut. Bei uns zum Beispiel gibt es das nicht, bei uns gibt es keine Architekten und Entwickler, nicht Architektin, Entwicklerin. Bei uns gibt es Consultants und Senior Consultants. Und das ist eine reine Frage der Erfahrung. Ab einer gewissen Erfahrung, wenn wir das mit Fug und Recht sagen können, dann ist man eben Senior Consultant. Und als Senior Consultant kannst du in einem Projekt eine Entwicklerrolle haben und im nächsten bist du Architektin oder im übernächsten Teamleiter. Das ist also das ist sehr, 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 sehr dynamisch, weil das eben auch von Projekt zu Projekt sehr anders ist.
Diese Unterscheidung zwischen Architekt und Entwickler gibt es aber trotzdem.
Ja, das ist bei uns halt ein bisschen, weil wir eine Consulting-Firma sind, ist das bei uns ein bisschen anders als, glaube ich, in anderen Organisationen. Bei uns hängt das eben sehr vom Projekt und vom Kunden ab. Wir haben kein vorgefertigtes Modell von Rollen im Projekt, sondern wir wollen halt, wenn wir, also das muss man auch noch sagen, es ist auch unterschiedlich, wie stark wir involviert sind. In manchen Projekten sind wir einfach nur Sparringspartner und helfen ein bisschen mit. In anderen Projekten arbeiten wir mit anderen Firmen oder mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen des Kunden zusammen und machen gemeinsam irgendwie mit einem Team von 50 Leuten, von denen wir vielleicht 10 stellen, irgendwas. In wieder anderen Projekten gibt es beim Kunden überhaupt keine technologische Kompetenz, da machen wir alles von Anfang bis Ende. Und je nachdem, was für eine Situation wir da vorfinden, gibt es halt bestimmte Aufgaben zu erledigen. Und die mappen wir dann auf eine Menge von Leuten, die wir verfügbar haben. Das ist bei uns nicht 1:1 zugeordnet. Also wir haben so Leute, die eher so einen Product-Owner-Schwerpunkt haben. Aber auch da gibt es welche, die sind sehr stark im UX-Umfeld. Und andere, die sind eher designmäßig. Und wieder andere sind eigentlich Entwickler. Und genauso gilt das für alle anderen Rollen auch. Es gibt so grobe Cluster, so grobe Gruppen. Aber eigentlich sind es immer die Individuen, die Personen. Also dass ich weiß, also wenn diese 5, 6, 7 Leute zusammen sind, dann ist eigentlich alles abgedeckt, was man in diesem Projekt braucht. Das ist bestimmt anders, wenn du in einer Struktur bist, die Produkte entwickelt. Ist nicht 1:1 übertragbar, was wir machen, auf das, was andere Organisationen da machen.
Mhm. Aber finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz, weil ich meine, im Endeffekt ist es bei uns gut, wir sind auch eine kleine Firma, aber ja auch so, dass wir sagen, Architektur kommt einfach aus den Entwicklungsteams heraus und also eine Architekturfrage ist eben nicht was irgendwo entschieden wird, sondern einfach die Leute, die es umsetzen, zusammen mit Product Owner oder ähnlichen einfach diskutieren, was ist denn einfach passend fürs Projekt. Und deswegen finde ich aber interessant, dass ihr das eben schafft, in einer größeren Skalierung diesen Ansatz weiterzufahren, weil das ist ja schon immer etwas, was wo man sagt, keine Ahnung, wenn ich jetzt dieses Beispiel bringe mit bei uns ist es so nicht, dann sagt man vielleicht mein früherer Kollege, der noch immer noch im Enterprise arbeitet, naja gut, aber wir sind halt auch ein Enterprise, bei uns würde das so nicht funktionieren. Mhm. Würdest du sagen, du könntest ein Enterprise auch aufbauen ohne eine dedizierte Architektenrolle und sozusagen immer eine, wo Leute nur solche Querschnittsrollen haben aus Entwicklern und Architektur?
Also mein aktuelles Lieblingsorganisationsmodell, dem ich auch ganz viel durch die Gegend renne, ist so eines, bei dem man versucht, die Teamorganisation und die Domänenarchitektur, also die oberste Architekturstufe sozusagen, in Einklang zu bringen. Weil das erfahrungsgemäß am besten funktioniert. Du hast es vorhin auch schon mal gesagt. Also immer wenn du irgendwie 2 Teams hast, die an einem Produkt rumschrauben, dann tut's weh. Ne? Also ein Team kann vielleicht 2 Produkte oder 2 Systeme verantworten, aber wenn an einem System 2 Teams rumschrauben, dann fängt's an zu knirschen. Und wenn ich jetzt eine große Domäne habe, eine große Fachdomäne, also ich baue ein System, an dem vielleicht eine Anwendungslandschaft, an der vielleicht 100 oder 150 Leute arbeiten, also schon etwas Größeres, ist auch nicht riesig, ne? Aber mal etwas größer, dann gibt es aus meiner Sicht Sinn, aus unserer Sicht Sinn, so etwas explizit und mit viel Gehirnschmalz aufzuteilen in kleinere Einheiten. Nicht so Microservices der Mini-Mini-Sorte, sondern so einzelne Systeme. Und diese Systeme dann mit Teams zu verbinden und denen möglichst viel Autonomie zu geben. Dass du so eine autonome Zelle hast, die sich um ein System oder vielleicht 2, 3 Systeme kümmert und darf hohe Entscheidungskompetenz und hohe Entscheidungsgewalt haben. Und in dem Fall gibt es ganz viel Architekturkompetenz in diesen individuellen Teams. Aber damit das Ganze funktioniert, müssen 2 Dinge übergreifend geklärt werden. Das eine ist eben genau dieser Schritt, also die Entscheidung, ob ich jetzt 3 oder 5 oder 27 Systeme mache. Das muss ja irgendwer mal irgendwann entscheiden. Und dann gibt es eine Reihe, das nennen wir dann Domänenarchitektur. Und dann gibt es eine Reihe von technischen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, damit das ganze Zeug irgendwie zusammenspielt. Also vielleicht, welchen Schnittstellenstandard benutzen wir oder wie machen wir unser Monitoring oder wie deployen wir oder, ne, also, oder was ist unsere Cloud-Strategie, was weiß ich. Also irgendwelche übergreifenden Sachen, die sozusagen zwischen diesen Systemen irgendwie geklärt sein müssen. Das eine ist eine fachliche, das andere ist eine technische Dimension. Also die technische nennen wir dann Makroarchitektur und dann bleibt für die einzelnen Zellen die Mikroarchitektur übrig. Und für diese Domänenarchitektur und diese Makroarchitektur, da braucht es irgendwie eine übergreifende Verantwortung. Und das kann man machen, indem man so ein Gremium bildet, wo aus jedem Team einer hingeht und das tagt dann einmal die Woche oder so. Das ist ein Lösungsansatz. Man kann auch sagen, es gibt ein kleines Team, da sind 2 oder 4 Leute drin, die machen nichts anderes, als sich darum zu kümmern. Und es gibt beliebige Mischstrukturen. aus diesen Dingern. Das hängt sehr von der Organisationskultur ab und von der Einbettung in andere Dinge. Weil wenn du wirklich ein großes Unternehmen hast, das hat ja nicht 150 Leute in der Softwareentwicklung, sondern 10.000, 25.000, 50.000, dann ist es natürlich noch wichtiger, irgendwie zu überlegen, was muss denn insgesamt zusammengehören und was will ich übergreifend entscheiden? Wo ist das totaler Quatsch, irgendwas übergreifend entscheiden zu wollen? Also dieses Loslassen können. Ach, du hast vorhin nach Tipps gefragt, ne? Für junge Architekten und Architektinnen.
Ja, ich nehme noch ganz viele an. Mein junges Ich sammelt noch.
Genau. Ja, da wäre noch ein Tipp, also dass man sich sehr genau überlegt, was genau man sich denn alles ans Bein binden möchte. Also am Anfang nimmt man sich immer zu viel. Man möchte immer alles standardisieren. Das muss alles jetzt gleich. Jetzt machen wir endlich mal alles richtig. Jetzt wird alles aus einer Hand, mit einem Ansatz gelöst. Und das ist eine ganz schlechte Idee. Also man sollte sich auf ganz, 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 ganz wenige Dinge reduzieren, ganz wenige Regeln, ganz wenige Vorgaben und die dann aber auch durchaus strikt durchsetzen. Also mit dem kooperativen Ansatz und Argumentation und so weiter und so fort. Aber wenig stringent durchzusetzen, ist viel, viel besser als tausende von Sachen, die nachher sowieso kein Schwein interessieren, was das klassische Problem von solchen Architekturabteilungen ist.
Stefan, ich höre dir sehr, sehr gerne zu und ich gucke nur sehr traurig auf die Uhr, weil wir uns langsam schon ein bisschen dem Ende nähern. Gibt es noch irgendeinen Bereich von diesem Thema, den wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, wo du sagst, okay, das ist sonst nicht keine runde Folge, wenn wir das nicht noch ansprechen?
Also eine einzige Sache würde ich vielleicht noch sagen, das hat mir gerade mal durch den Kopf, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Ihr habt vorhin über die Anforderungen gesprochen, also wo bekommt man die Anforderungen her? Oder wir haben das so ein bisschen diskutiert. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man als Architekt, als Architektin auch bereit sein muss, in die Bresche zu springen, wenn die einfach fehlen. Also fachliche Anforderungen sind meistens zu Genüge da. Aber Architektur beschäftigt sich eben auch sehr, sehr viel mit Anforderungen, die erstmal nicht offensichtlich sind, die nicht fachlich sind. Früher hat man immer nicht funktional gesagt, sagt man jetzt nicht mehr so gerne, klingt so, als würde da was nicht funktionieren. Das ist nicht gemeint, sondern gemeint sind all diese Qualitätsmerkmale. Ja? Also wie skalierbar ist das Ding, wie testbar ist das Ding, wie wartbar, wie portabel, ne? Wie interoperabel, was weiß ich. Also alle möglichen Faktoren, die auch alle wichtig sind, die insbesondere alle langfristig wichtig sind. Ja, Benutzbarkeit, Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, also alles das liegen mir enorm am Herzen, diese Anforderungen. Und die vertritt oft niemand. Ja, weil die Leute, die die Fachlichkeit vertreten, haben einen anderen Job. Die kommen eben aus ihrer Fachdomäne, die kennen das Geschäft, die kennen all diese Dinge. Da finde ich es ganz wichtig, dass man eben aus Architektursicht auch diesen anderen Punkt adressiert. Mittlerweile vermischt sich das so ein bisschen, dieses ganze Digitalisierungszeug, ja, großes Wort, führt dazu, dass Dinge wie klassisch rein technisches Implementierungsdetail waren auf einmal ganz, ganz weit vorne auch in den fachlichen Anforderungen stehen. Das ändert also die Rolle schon so ein bisschen sowieso. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man als Architekt, als Architektin sich diese Rolle auch annimmt und das akzeptiert, dass man eben auch Anforderungen definiert und mitgestaltet und sich so ein bisschen zum Anwalt des Endanwenders oder der Endanwender macht und sagt, ja, kann man so machen, aber würde ich nicht machen, weil das will nachher keiner so haben. Ja. Oder sowas erwarten Leute nicht von so einem System. Entschuldigung, ihr könnt das so probieren, aber das wollt ihr nur deswegen machen, weil ihr nur Desktop-Anwendungen kennt und eine mobile Anwendung funktioniert eben anders. Oder eine Web-Anwendung funktioniert eben anders. Trennt euch mal von diesem alten Gedanken. Das macht man besser.
Ja, das klingt doch gut. Also wenn ich jetzt nochmal an mein junges Architekten-Ich zurückdenke, dann würde ich auf jeden Fall sagen, die Tipps, die du auf jeden Fall gebracht hast, also ich werde auf jeden Fall meinem jungen Ich nochmal einen Brief schreiben und sagen, ich soll ein bisschen an meinem Ego peilen und sozusagen mir nicht zu viel von der Beförderung zu Kopf steigen lassen. Ich werde der Anwalt des Users und schaue, dass ich auch da Anforderungen mit durchdrücke. Und würde ansonsten sagen, dass ich generell Diagramme nur so oder so viel mache, wie es halt notwendig ist, aber eben nicht alles überdokumentiere, nur das, was am Ende auch konsumiert wird. Und sag ihm am besten nochmal, schick ihm nochmal den Folgenlink und sag, hör dir den Rest nochmal im Detail an. Ich glaube, wenn ich die Folge gehört hätte, hätte meinem jungen Ich auf jeden Fall ein bisschen was gebracht.
Er hat vielleicht auch deinem alten Ich noch was gebracht.
Ach, das stimmt, ja.
Cool, sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu unserer Rubrik, nämlich den Pick of the Days. Jojo, dann frage ich dich mal als Ersten. Was haben wir heute, was kriegen wir von dir als Tipp mitgegeben?
Ich bin diese Woche eigentlich über ein Tool gestoßen, was eigentlich jeder Chrome-Browser für den Entwickler mitbringt und was wir aber in der Vergangenheit eigentlich kaum genutzt haben, nämlich einfach der Performance-Tab, der wirklich sehr hilfreich ist, um ein bisschen genauer zu analysieren, wo gerade es in der Ausführung der Webseite hängt. Und man hat auch die Möglichkeit, auch da sehr genau einzustellen, unter welcher CPU-Performance, also die CPU eigentlich runterzuregeln auf wirklich Low-End-Geräte, um sich dann anzugucken, funktioniert meine Seite dann immer noch. Und über die Flamegraphen kann man halt sehr genau identifizieren, wo passieren zum Beispiel Layout-Anpassungen, die nicht notwendig sind, und kann sehr genau letztendlich das Problem eingrenzen, um das es eigentlich geht. Und ja, wir haben in der Vergangenheit, glaube ich, immer sehr viel auf alten Geräten getestet, um zu sehen, okay, wo hängt es letztendlich, an welchen Bestandteilen? Und das hat die Arbeit sehr vereinfacht, jetzt zwei Probleme zu identifizieren und die zu beheben.
Habt ihr das jetzt gerade bei vier Bilder ein Wort im Web jetzt viel genutzt, gerade den Performance-Tab?
Genau. Also wir hatten natürlich da speziell das Problem, dass wir Lottie für Animation nutzen und die an manchen Stellen eben sehr imperformant waren, und damit konnten wir halt genau identifizieren, wo es letztendlich bei dieser Lottie-Performance oder bei dieser Lottie-Animation zu dem Performance-Problem kommt.
Das heißt, die Dinge, die man eigentlich kennt, aber nie wirklich nutzt, so zumindest wir nicht, klingt nach einem guten Tipp, müssen wir, glaube ich, auch bei QuizBrand auch noch ein bisschen mehr nutzen. Ich glaube, wir könnten da vielleicht auch noch die eine oder andere Sache optimieren.
Ich glaube auch, sagen wir mal, der Tab an sich ist wirklich ein bisschen komplizierter. Deswegen ist es gut, auch sich so ein paar Tutorials anzugucken, was, sagen wir, diese Flame-Graphen gerade aussagen, wie man die Sachen interpretiert. Und dann hat man, ja, ein Verständnis.
Das wollte ich nämlich nochmal fragen. Ich glaube, das hatte ich mich auch mitbekommen, dass du da ein paar Sachen dir angeguckt hast. Vielleicht kannst du in die Shownotes irgendwie ja noch ein, zwei Tutorials dazu hineinpacken, die den Einstieg erleichtert haben.
Auf jeden Fall.
Cool. Sehr gut. Fabi?
Ich bin schon dran.
Ja.
Ich bringe eine Kleinigkeit mit. Ich habe nämlich mich mit meiner Gartenbewässerung beschäftigt und ich dachte eigentlich, ich bin kein Heimautomatisierungsfreak. Habe aber gemerkt, nachdem man die ersten Sachen so mal macht, dass man dann doch denkt, warum ist das denn nicht automatisiert? Und da bin ich auf eine Kleinigkeit gestoßen, und zwar den NodeMCU. Das ist, man kennt ja den Raspberry Pi, man kennt den Arduino. NodeMCU ist im Endeffekt so ein, eine Firmware als auch ein Development Board für so einen kleinen Chip, der sehr, sehr günstig ist, Wi-Fi mit drin hat, und man, wenn man eben diesen NodeMCU Development Board nutzt, per Lua super einfach IoT-Devices im Endeffekt schreiben kann, mit dem ich jetzt meine Automatisierung von meiner Bewässerungsanlage mal schreibe. Und irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann sehr empfehlen, diesen NodeMCU zu kaufen, mal so ein kleines Development Board für ein paar Euro und mal anzufangen mit einfachen Schaltungen, die mal zu steuern über so ein MQTT oder sowas. Man kann auch ein paar Lichter leuchten zu lassen und so. Es macht sehr viel Spaß, für so ein paar Euro irgendwie wieder zurück in den Physikunterricht zu kommen und seine Entwicklerskills nochmal woanders nutzen zu können. Wahrscheinlich bin ich super spät auf diesen Zug jetzt aufgesprungen, aber ich habe nochmal gemerkt, wie viel Spaß sowas dann doch machen kann, wenn man mit so einem kleinen Gerät ein bisschen spielt. Also NodeMCU kann ich sehr empfehlen.
Bei mir hat es auf jeden Fall Interesse geweckt. Hier gibt es auch noch so ein paar Sachen, die ich noch gerne noch ein bisschen mehr automatisieren würde.
Ich weiß gar nicht, ich glaube 5 Euro hat das Ding gekostet oder so, und es hat allein Spaß gemacht, ein paar LEDs blinken zu lassen, so, selbst wenn es darin aufgehört hat und meine Bewässerungsanlage doch nicht gesteuert ist.
Cool.
Hat schon Spaß gemacht.
Sehr schön. Vielen Dank. Stefan, was haben wir bei dir?
Ich habe mir rausgesucht als Tipp Dark, wie dunkel. Die Website ist darklang.com. Können wir natürlich auch in die Shownotes packen, schätze ich. Mhm. Das ist eine sehr, sehr interessante Umgebung. Im Moment haben wir ganz viele Projekte, in denen wir Infrastrukturen aufsetzen, cloudbasierte Kubernetes, sonst irgendwas Dinger. Und Dark geht eigentlich eine Stufe weiter. Ist im Moment noch in so einer Private Beta, also man muss seine E-Mail-Adresse eintragen, da dauert es ein bisschen, bis man da reingelassen wird. Die managen das gerade noch. Das ist aber eine Umgebung, in der man im Prinzip eine webbasierte IDE hat, mit der man in einer überaus eleganten, funktional orientierten Sprache Dinge entwickelt, die direkt live sind, und zwar direkt in so einer skalierbaren Infrastruktur, ohne dass man sich irgendwie darum kümmern muss. Aus meiner Sicht interessanter als so ein banaler Serverless-Ansatz, wie ihn andere verfolgen, sondern eigentlich so die nächste Stufe, so ein bisschen programmieren, neu gedacht mit den Möglichkeiten, die man heute hat. Das ist ein cooles Zeug, kann man sehr schön mit reinspielen.
Okay, und in was programmiere ich da?
In Dark.
Dass die Sprache ist auch Dark, okay. Die Sprache ist auch Dark.
Genau, die Sprache heißt Dark.
Plattform und Sprache zugleich.
Genau, man baut damit halt Backends für irgendwelche Sachen, also HTTP-Backends für irgendwelche Frontend-Services oder andere Services, die man irgendwie benutzen möchte. Man kann damit natürlich auch andere Dinge aufrufen, so ein Integrationslayer bauen. Also im Prinzip im Moment kann man damit nur Headless-Dinge bauen. Ich denke, UIs zu bauen ist wahrscheinlich auf der auf der Agenda. Die sind noch sehr, sehr früh in ihrer Entwicklungsphase und Venture Capital finanziertes Startup-Dings halt, aber ziemlich cool. Okay. Und natürlich auch im Dark Mode direkt optisch passend zum Namen.
Ja, sehr cool. Ich habe mich gerade schon ein bisschen rumgeklickt. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Sehr cool.
Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle am Ende angelangt. Gerne nochmal, auch wir sind ja wie immer interessiert an Feedback, also unter programmier.bar/feedback könnt ihr uns nochmal sagen, wie ihr diese Folge fandet und uns auch gerne sagen, was wir noch besser machen können. Wir haben jetzt, glaube ich, noch kein Teaserbild zum Einblenden, aber es hat sich heute erst ergeben. In 14 Tagen sind wir wieder live auf YouTube mit der nächsten Podcast-Folge und zwar über Svelte. Mit Vanessa Böhner werden wir reden. Freue ich mich auf jeden Fall auch schon. Da habe ich nämlich noch nicht viel drüber gehört, was wir da für Einblicke bekommen.
Jetzt als kleiner Teaser steht hier, Svelte is a radical new approach to building user interfaces. Also ich kenne mich auch noch nicht weiter aus als das. Ich bin auf jeden Fall auch mal sehr gespannt. So, also wenn ihr einen radical new approach wollt, dann seid ihr in 2 Wochen genau richtig.
Genau. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. War eine sehr, sehr coole Folge.
Danke für die Einladung.
War super interessant. Und euch allen 2 schöne Wochen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.